Endlich leben. Oder auch endlich leben. Ja, beides hat miteinander zu tun. Weil wenn wir wissen, dass das Leben endlich ist, dann können wir auch endlich leben. Und über den Zusammenhang zwischen Tod und Leben reden wir in diesem Podcast. Wir treffen Leute, die sich mit Tod, Sterben und Trauer auskennen. Und fragen, wie gehen sie mit ihrer Endlichkeit um?
So schön bist du dabei bei dieser neuen Folge von «Endlich leben». Ich bin Evelyn Gutknecht und für diese Folge bin ich auf Frauenfeld in Kanton Thurgau gefahren. Zu Mirko Thiel, ein Vierfach-Papi, der weiss, dass sein Leben endlich ist. Und ja, das wissen wir ja eigentlich alle, oder? Aber Mirko ist es vielleicht schon noch mal ein bisschen mehr bewusst als den meisten von uns. Er hat vor knapp 4 Jahren eine schwere Diagnose bekommen, einen schnell wachsenden, aggressiven, bösartigen Ohrspeicheldrüsenkrebs. Und mittlerweile hat er Ableger auf der Lunge. Also, ich weiss nicht, wie ich reagieren würde, wenn ich so eine Diagnose bekomme, aber ziemlich sicher wäre ich am Boden zerstört und würde komplett ins Loch fallen. Der Mirko war zwar schon auch geschockt gewesen, logisch. Gleichzeitig hat sich seitdem aber auch etwas an seiner Lebenseinstellung grundlegend verändert, wo mich enorm beeindruckt.
Ich habe vorher das Leben nicht geliebt. Es hat mir Probleme gemacht. Ich wollte es beenden. Und jetzt mit dem ist es wirklich so, dass eine Lebensfreude reingekommen ist. Dass ich auch jeden Tag schätze, den ich lebe. Weil ich weiss, es ist eben, mein Leben ist endlicher als das Leben von anderen Leuten. Und deswegen kann ich endlich richtig leben. Weil ich einfach den Blick dafür neu habe.
Da will ich unbedingt nachhaken. Wie ist das möglich, dass er mit so einer schweren Diagnose trotzdem Lebensfreude hat? Und wie ist es, wenn man weiss, dass man da etwas auf seiner Lunge hat, das einem töten kann? Ich habe Mirko Thiel in seinem Zuhause besucht und habe ihn an seinem Küchentisch mit meinen Fragen gelöchert. Kommst du mit?
Ja, danke vielmals, Mirko, dass ich heute bei dir zuhause sein darf, in Frauenfeld, an einem unglaublich verregneten Morgen. Aber ja. Wir haben es ja da schön warm. Mirko, vielleicht als erstes, stell doch du dich schnell selber vor. Wer bist du?
Ja, hast du gesagt, ich bin der Mirko. Ich wohne in Frauenfeld, habe eine Frau mit 4 Kindern. Gebürtig komme ich eigentlich aus Deutschland. Aber wir sind jetzt schon, weiß gar nicht, 17 Jahre oder so, da in der Schweiz. Mhm. Meine Frau ist da aufgewachsen. Genau.
Und mit 4 Kindern, kann ich mir vorstellen, ist es recht lebhaft bei euch zu Hause.
Sehr. Ja.
Da läuft etwas.
Ja, auf jeden Fall.
Jetzt Mirko, ich finde es spannend, wie ich auf dich gekommen bin, respektive du hast dich ja selber bei unserer Redaktion gemuldet. Du hast gesagt, du hast unseren Podcast «Endlich leben», bist darauf aufmerksam geworden und hast gefunden, du möchtest gerne mal von deiner Geschichte erzählen. Und ich tue jetzt da gerne einen Satz aus dem E-Mail, den du uns geschrieben hast, rauspicken. Ein Satz, der mir gerade einfach hängen geblieben ist. Und zwar hast du geschrieben, «Durch meine Krebskrankheit lebe ich nun seit 3,5 Jahren endlich. Und endlich lebe ich.» Ich finde, in diesen 1 oder 2 Sätzen steckt unglaublich viel drin, und ich heute auch gerne mit dir darüber reden möchte. Aber ich glaube, mich fände ein bisschen vorne an. Du schreibst da, seit 3,5 Jahren ist in deinem Leben ziemlich viel anders. Jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr als 3,5 Jahre, weil das E-Mail
genau
ist schon ein bisschen länger.
Jetzt.
Genau 4 Jahre, mhm. Okay. Ja, vor 4 Jahren hast du eine Diagnose bekommen, eine Krebsdiagnose. Jetzt nimm uns ein bisschen mit rein, was ist dort passiert? Also hast du dich plötzlich schlecht gefühlt? Hast du Symptome gehabt oder nicht? Hast du einordnen können? Ja, wie war das da gewesen?
Ja, es war so gewesen, dass ich grundsätzlich schon vor 4 Jahren gewusst haben, dass dort etwas an meinem Hals ist. Das ist dort schon, ich weiß gar nicht, vielleicht 5 Jahre oder so, habe ich dort immer mal wieder so gespürt, wenn man sich halt mal betastet und so, dass wenn man dort draufdruckt, dass es wehtut oder so. Und mein Vater ist Hausarzt, hat ihm das gesagt, hat gesagt, ja, muss man beobachten. Und dann hat man es halt beobachtet und es ist nie irgendetwas gewesen, alles wunderbar. Immer mal wieder halt so, ah, das ist immer noch da, aber mehr nicht.
Also man hat es beobachtet, heisst, du bist auch schon beim Arzt gewesen wegen dem? Oder weil es ein bisschen selber getastet?
Ja. Ja, genau. Also er hat es halt dann angelangt mit den Händen und so, aber das ist auch etwas ganz Kleines dann gewesen. Mhm. Kein Problem. Aber dann, vor eben jetzt 4 Jahren, ist dort plötzlich das dann gewachsen. Das ist zur Corona-Zeit dort auch gewesen und so. Und dann habe ich einfach gemerkt, da wächst etwas. Es ist dann auch wirklich sichtbar geworden, wo man dann gesehen hat, dass dort eine Bühne kommt. Und dann hat man gemerkt, da muss man etwas machen. Und dann ist es halt losgegangen mit Ärzt und so weiter und so fort.
So der ganze schauen. Marathon, wo
genau.
Man dann durchgeht.
Mhm. Dann eine Probe rausnehmen und so weiter und so fort. Und dann ist dann irgendwann dann klar gewesen, das ist Krebs.
Mhm. Also ein aggressiver, schnell wachsender, bösartiger Ohrspeicheldrüsenkrebs, hast du mir geschrieben.
Genau.
Das sind so Worte, also wenn man eine Diagnose überkommt, dann wird man ganz sicher nicht, dass es heisst aggressiv, bösartig und schnellwachsend.
Das sind so die 3 Punkte, die besser nicht da drinnen stehen. Ja, das ist richtig, ja.
Genau. Wie war der Moment, wo du das so vom Arzt gehört hast?
Der Moment war sehr speziell. Also ich habe ja gewusst, dass ich etwas. Und ich habe gewusst, das wächst schnell, jetzt plötzlich. Ich habe klar Hoffnung gehabt, dass das vielleicht nicht so schlimm ist, aber auch bösartig. Man kann das ja auch immer noch entfernen oder wie auch immer. Also das ist jetzt einfach, ja, schwierig gewesen. Gut, ich denke, da müssen wir nochmal ausholen. Weil meine Vergangenheit ist ja so, dass ich in dieser Zeit mit Depressionen zu kämpfen hatte.
Also noch bevor die Diagnose kam.
Richtig. Ich habe jahrelang eigentlich an Depressionen, mit Depressionen zu arbeiten. Und das ist eigentlich gestartet damals, als ich noch 2 Kinder hatte, als ich meine Ausbildung nebenbei gemacht habe. Immerhin hat mein Chef mir erlaubt, auf 80% zu reduzieren währenddessen, dass ich nicht so belastet war. Aber für mich ist da, hat meine Psyche nicht mehr ganz mitgemacht, das alles zu managen und so weiter.
Das war zu viel gewesen.
Ja, auf jeden Fall. Und dann bin ich wirklich reingerasselt in so Depressionen. Die sind dann immer wieder hoch und sind sehr, sehr tief gegangen. Also ich habe schwarz nur noch gehabt. Ich habe nicht mehr können, die Welt eigentlich irgendwo irgendwas Positives gesehen. Immerhin ist das maximal 1 Woche gegangen und dann ist es wieder weg gewesen, dann habe ich wieder können arbeiten und so weiter und dann ist es irgendwann wieder gekommen.
Also ständiges auf und runter.
Absolut. Am meisten ist es dann eigentlich gekommen, wenn ich irgendwo vielleicht Kleinigkeiten, als Beispiel, wenn ich geblitzt worden bin und wenn es nur 40 Franken gewesen ist, dann ist für mich die Welt zu Ende gewesen. Also das kann man sich nicht, also wenn man keine Depression erlebt hat, dann kann man nicht verstehen, wie sich jemand fühlt, der das gehabt hat. Und das braucht nicht viel. Und das Leben ist vorbei. Ich habe Selbstmordgedanken gehabt. Auch einmal bin ich zu meiner Frau gegangen, nachdem ich wieder zusammengebrochen bin, unten in der Garage. Bin ich nachher zu ihr gegangen und gesagt, Schatz, können wir nicht einen Mann für dich finden? Und dann kann ich gehen. Immerhin habe ich noch so viel dass ich nicht einfach gegangen bin, sondern dass es mir wichtig war, dass ich meiner Familie etwas noch da lasse.
Ja.
Ja.
Also du hast doch auch noch für die anderen gedacht.
Meine Familie ist mir immer am wichtigsten gewesen. Deswegen habe ich auch meinen Job irgendwann verloren, weil das mit dem Chef hat das anders gesehen. Auch in dieser Zeit von Depressionen bin ich mir aber dann dankbar gewesen, weil dadurch habe ich dann lange Zeit auch mal Ruhe gehabt. Ich bin kurz vor Burnout gewesen. Also wirklich eine ganz schlimme Zeit gewesen. Also es ist wirklich, du kannst als Christ leben und an ihn glauben und alles, aber doch extrem tiefe Depressionen haben. Und ich habe keinen Schlüssel gefunden, wie komme ich aus denen raus. Und dann ist die Diagnose gekommen. Und der Arzt hat mich angerufen. Ich habe gesagt, ich kann nicht immer nach St. Gallen fahren. Kannst mich einfach anrufen, ist okay. Und dann ruft er mich um 7:30 am Abend an und erzählt mir, schnell wach sind und so weiter und so fort. Und er sagt mir, dass der Gesichtsnerv ist vor dem Krebs umschlungen. Das heisst, der muss weg. Bedeutet,
also, Gesichtsnerv, eben, das ist relativ
genau.
Wichtig, oder?
Also, ja, das bedeutet, dass meine linke Lippe würde oder der Mundwinkel würde ablampen. Ich kann den nicht mehr aufziehen. Ich würde jetzt sabbern, während mir da redet. Es sieht nicht schön aus. Ich könnte mein linkes Auge nicht mehr schliessen, nachts Klappe tragen und tagsüber immer irgendwelche Tropfen reinmachen. Und das als Verkäufer im Aussendienst. Das für mich nicht möglich gewesen.
Also ist dir schon auch ein Stück weit der Laden runtergegangen in dem
Moment? Absolut.
Ja.
Ich habe dann, meine Frau ist mit bei dem Telefongespräch dabei gewesen und ich habe gesagt, Schatz, was mache ich jetzt? Ich muss morgen um 5:30 rausstehen, raus aus dem Haus und Kunden besuchen. Ich weiss nicht, ich werde nicht schlafen können. Und dann bin ich gegangen, habe mich Bett fertig gemacht, habe mich ins Bett gelegt und keine 10 Minuten später habe ich geschlafen wie ein Baby. Und seitdem habe ich den Frieden Gottes auf mir, der höher ist als meine Vernunft. Es gibt der Bibelstelle, die sagt, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, sei mit euch. Und der Friede, der höher ist als meine eigene Vernunft, der ist seit dem Tag auf mir und der hat mich nicht mehr verloren. Und das ist das Geschenk, was einfach, wo ich undankbar darüber bin. Ich habe keine Depressionen mehr gehabt seitdem. Es kommt manchmal, dann sage ich so, oh, dich kenne ich. Dich will ich nicht. Und es kommt aber nicht näher. Und das ist irgendwie wirklich einfach sehr ermutigend, sehr, sehr friedengebend in dem Ganzen drinnen.
Krass, also das müssen wir jetzt nochmal schnell runterbrechen, um das zu verstehen. Du hast uns erzählt, jahrelang ganz, ganz schlimme Depressionen, Suizidgedanken.
Mhm.
Als gesunder Mann, sage ich jetzt mal, oder? Gesund im Sinne von kein Krebs. Dann bekommst du so eine schreckliche Diagnose und ab dem Moment hast du keine Depressionen mehr. Das müsste ja eigentlich der Grund sein, um noch mehr depressiv zu sein, verzweifelt zu sein, keinen Ausweg mehr sehen. Und bei dir hat es wie gekehrt. Also,
ja.
Du hast das Gott ins Spiel gebracht, hast gesagt, der Frieden von Gott.
Mhm.
Hast du denn irgendetwas Spezielles gemacht, um den Frieden zu bekommen? Oder, also wie muss ich mir das vorstellen?
Gar nicht. Das ist eben genau das Spannende. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich nicht herausgefunden habe, als Christ, wie ich aus dieser Depression rauskomme. Es hat für mich, ich hatte Bibelstellen, ich hatte ein Lied, was mich sehr begleitet hat in dieser Zeit. Das heisst, ich sage es zu mir selber. Da drinnen ist eben das, hey, selbst wenn's schlecht läuft, dann sag ich mir selbst, also ich muss aktiv werden und nicht einfach nur etwas lesen oder sonst etwas, sondern ich sage es zu mir selbst. Der Herr ist treu, er lässt mich nicht im Stich. Er ist gut. Und das muss ich mir sagen. Und das hat mir schon geholfen in so Situationen, wo ich dann eben aktiv geworden bin und gesagt habe, hey, aber der Herr ist gut. Ich habe einmal immer wieder repetiert, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Ich bin total down gewesen, ich habe keine Kraft mehr gehabt und ich habe gesagt, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Und ich habe das wiederholt und wiederholt, bis ich gemerkt habe plötzlich, wie eine Stärke in mir aufgekommen ist. Also es hat Kraft. Die Worte von der Bibel, die haben Kraft. Und doch habe ich es nicht geschafft, das loszuwerden.
Also die Depression.
Die Depression
ja.
An sich, ja. Dass die nicht wiederkommt. Oder dass, wenn sie gekommen ist, dass ich ihr gerade etwas haben können, gegenheben. Da habe ich irgendwie nicht geschafft.
Mhm.
Aber dort ist einfach die Gnade von Gott gekommen und es heisst ja, er bürdet uns nie mehr auf, als wir können tragen. Und wahrscheinlich wäre das zusammen für mich der Zerbruch gewesen. Aber jetzt ist etwas Neues gekommen und dann hat Gott gesagt, so, ich nehme dir jetzt das andere weg und gebe dir einen Frieden. Und mit dem Frieden ist das Erträgen von all dem viel einfacher. Also ich meine, es ist ja dann eine Operation gekommen.
Genau, wir schauen da jetzt gerne noch weiter, wie es dann weitergegangen ist. Also wir sind jetzt bei dem Abend oder bei dieser Nacht, wo du die Diagnose bekommen hast. Du hast geschlafen wie ein Baby, aus unerklärlichen Gründen. Oder eben für dich ist es so der Frieden von Gott, der über dich gekommen ist. Und dann, also ich meine, es hat ja dann eine Prozedur gegeben. Also ich meine, du bekommst so eine Diagnose und dann bedeutet das ja etwas. Also hast du Chemotherapie gehabt, Operation etc.?
Ich habe glücklicherweise keine Chemo bekommen. Da bin ich immer noch von bewahrt. Es ist auch ein grosser Schritt für mich, das zu machen. Mhm. Ist mir nämlich klar, wenn es wirklich keine andere Möglichkeit mehr gibt, dann ist das natürlich etwas, was man in Betracht muss ziehen. Aber bis dahin versuche ich, dem auszuweichen, weil es sehr viele negative Auswirkungen hat. Was bei mir jetzt ist, ist, dass sie gesagt haben, wir operieren. Das heisst, ich bin eine Woche im Spital gsi. Am Hals ist es sehr schwierig. Also das langt auch kaum jemand da. Deswegen habe ich auch auf St. Gallen statt Frauenfeld. Und dann haben die da eben den rausgeschnitten.
Mhm.
Ich bin dort reingegangen und die Anästhesisten haben gesagt, ob ich irgendwo am Morgen irgendwo, wieso ich so fröhlich wäre. Aber ich bin so im Vertrauen da reingegangen, dass Gott das in der Hand hat, dass ich das wirklich viel einfacher haben können auch durchleben.
Mhm.
Und ich habe auch den Ärzten immer wieder gesagt, hey, Gott ist auf meiner Seite. Egal, was da passiert, ich bete für euch, dass ihr es gut macht. Aber wenn nicht, dann bin ich in Gottes Hand, egal was passiert.
Und das hast du wirklich auch so gefühlt? Das sind nicht einfach schöne Worte gewesen.
Ja, also da kommen wir nachher dazu, dass ich das heute auf jeden Fall fühle. Damals ist es natürlich etwas gewesen, was ich mir auch selber gesagt habe,
mhm,
wo ich han wolle glauben und auch glaubt han, aber natürlich nicht so fest, wie ich es heute tue.
Also hat es auch Zweifel gegeben oder Moment von, hey, Angst, ich habe Angst und ich weiß nicht, kommt das gut?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also es war nicht easy peasy gewesen.
Mhm.
Und doch habe ich immer an Gott festgehalten. Und dass er mir den Frieden gegeben hat, das hat für mich einfach auch bedeutet, hey, für mich ist einfach nochmal so ein Ding gewesen, Gott existiert. Gott existiert. Für mich ist es ganz klar gewesen, wer mich kennt und weiß, wie ich früher gewesen bin, reagiert habe. Wenn ich heute jemandem erzähle, ja, man muss halt, ich bete dafür und ich glaube an Gott, dann kommt ganz oft, ja, man muss sich gute Gedanken machen. Dann sage ich ihm, nein, das könnte ich nicht. Wenn du wüsstest, wer ich bin oder gsi bin, dann wüsstest du, aus mir raus würde nie so ein Frieden können entstehen. Ich würde mich selber zerstören. Und der Friede, der kommt von außerhalb, der kommt von etwas, was die Welt nicht hat. Und das glaube ich ganz fest. Und mit dem bin ich da halt dann auch inne und habe gesagt, hey, ich vertraue, ich glaube.
Mhm.
Ich habe eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht, wo ich Leute geschrieben habe, hey, betet für mich. Das ist mir ganz wichtig gewesen, dass ich habe Hunderte von Menschen dort gehabt, die haben es weitergeleitet und so weiter. In der ganzen Welt, Südafrika, Amerika, überall, wo ich einfach Freunde gehabt habe, wo ich geschrieben habe, hey, willst du da in den Chat? Ich informiere da immer weiter, wie es mir geht und habe Gebetsanliegen.
Mhm.
Und dann haben die für mich betet, die haben mich angerufen und gesagt, hey, wir betet für dich und haben mir auch Sachen gesagt, was sie im Gebet oder so erlebt haben und so. Viele haben mir gesagt, hey, ich habe das Gefühl, dass das nicht zum Tod führt. Da bin ich immer sehr vorsichtig. Ich bin auch in viele Sachen der nachher, habe viel ausprobiert nachher, wo ich an Heiligsveranstaltungen gegangen bin. Ich habe mir Podcasts angelassen. Ich habe ausprobiert, aber ich habe nichts gefunden, wo mich geheilt hätte, also oder wo Gott denn mich geheilt hätte und wo ich am Ende, also heute kann ich sagen, ich glaube, Gott wird mich nicht heilen.
Da will ich nachher nochmal drauf eingehen, Mirko. Ja. Wir sind jetzt ein bisschen zu weit voraus.
Ja, das ist so.
Voll okay, aber ich will unbedingt nachher auf das zurückkommen. Du hast ganz viele spannende Sachen gesagt, aber ich möchte jetzt zurück zu die Operation, die ist ja gelungen, grundsätzlich. Also man hat den Tumor oder den Krebs können entfernen. Man hat auch nicht müssen den Gesichtsnerv rausnehmen, so wie man es ursprünglich ja gedacht hat. Also eigentlich super, oder?
Sie haben es geschafft, dass sie den Gesichtsnerv abgeschabt haben.
Mhm.
und den können bewahren. Das hat bedeutet, dass nachher meine linke Hälfte vom Maul nach oben gegangen ist, statt nach unten. der ist recht gereizt gsi, mhm. der Nerv, und hat nicht mehr runter.
Also hast du eigentlich immer gesmeilet auf einer Seite.
Genau, aber wenn ich dann irgendwo gesmeilet habe, dann ist es links viel mehr aufgegangen. Und ich konnte recht coole Grimassen machen.
Okay. Und jetzt, wenn ich dich heute so anschaue, würde ich gar nicht merken, dass du so eine Operation gehabt hast, dass du so einen Krebs gehabt hast. Also man kann eigentlich sagen, all die Gebete, die Menschen für dich gebetet haben, ist in Erfüllung gegangen bis zu einem gewissen Punkt. Also der Ohrspeicheldrüsenkrebs ist geheilt gewesen, oder?
Nicht ganz.
Okay, das du ausführen.
Also zum einen, man sieht es schon, wenn ich jetzt da nach rechts schaue, dann siehst du
das habe ich
die große
ja.
Narbe.
Aber wenn man dich frontal vor sich hat, sieht man nicht.
Ja, und mein linkes Ohr ist jetzt einen Zentimeter höher als das rechte.
Das wird mir auch nicht aufgefallen.
Das liegt aber an der dritten Operation.
Okay.
Genau, also es hat mehrere Operationen gebraucht.
Mhm.
Also nach der ersten ist er weg gewesen, absolut. Sie haben dann geschaut und geprüft und haben gesagt, okay, ist weg. Sie haben mir dann Bestrahlung empfohlen. Ich habe das dann auch gemacht. Das ist recht heftig gewesen. Deswegen wächst jetzt auch kein Bart mehr auf der linken Seite. Ich habe dann allerdings bemerkt, dass dort am Ohr ein Pückeli entstanden ist und dann haben sie das geprüft und es ist wieder Krebs gewesen.
Hm.
Dann haben sie eine zweite Operation gehabt, haben das wiederum weggeschnitten, haben mich ausgekühlt bis zur Schulter, haben da alle Lymphdrüse, wie auch immer, rausgenommen, haben dann aber festgestellt, dass alles in Ordnung war, hätten sie nicht müssen machen. Dafür habe ich jetzt heutzutage, also ich habe lange Stache und jetzt immer noch, aber lebbare Schmerzen durch einfach Muskeln, die einfach immer wehtun, Krämpfe und so weiter und so fort. Bin auch IV, unter anderem auch wegen dem. Aber sie haben dann festgestellt, nach der zweiten Operation, dass Metastase auf der Lunge sind.
Mhm.
Und mit dem haben sie denn ein Medikament gefunden, was dort helfen sollte. Und das nehme ich seitdem. Und seitdem sind die einfach da und wachsen ganz, ganz langsam.
Also das heisst, eigentlich hast du jetzt noch Lungenkrebs, kann man das so sagen?
Ja, also ich weiß selber nicht genau, wie man es sagt. Ich habe einfach Krebs auf der Lunge. Das sind Metastasen vor dem Ohrspeicheldrüsenkrebs. Also ich habe weiterhin sozusagen Ohrspeicheldrüsenkrebs mit Metastase auf der Lunge.
Mhm.
Ist auch dann das zweite Stadium. Also es ist schon dann schwieriger, das zu behandeln. Es sind auch sehr viele. Also man kann da nicht einfach rausschneiden oder bestrahlen, so einfach oder so, und dann ist es weg. Das ist alles nicht möglich gewesen und deswegen hätte man halt mit dem Medikament dann geschafft.
Und wie ist das für dich? Also kann ich mir vorstellen, ich meine, Ohrspeicheldrüsenkrebs, eben hat man können irgendwie noch operieren und da hast du irgendwie so das Gefühl, das ist so ein bisschen harmloser, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Aber sobald man hört, oh, Lunge, etwas auf der Lunge, das finde ich dann schon sehr beängstigend, oder? Die Lunge ist ja schon sehr ein wichtiges Organ.
Ja.
Wie gehst du mit dem um, zu wissen, hey, da ist etwas, wo wächst und du weißt nicht, wie schnell wächst, wie entwickelt sich das? Ja.
Also, wie gesagt, ich bin jetzt 4 Jahre mit dem unterwegs und es ist natürlich auch schwierig, jetzt genau nachzuvollziehen, wie ich in jedem Moment denn war. Aber es ist auf jeden Fall hart gewesen. Es ist aufwühlend, man bettet, man heult, man kämpft, man versucht alles. Ich habe ja schon mal vorgegriffen, dass ich viele Sachen ausprobiert habe. Man geht zu Heiligsveranstaltungen, man lädt verschiedene Leute für ein Bett. Man denkt, ja, vielleicht bin ich noch nicht bei dem gewesen, den Gott brauchen wird.
Also Heiligsveranstaltungen, wenn ich mich schnell erkläre, das sind so Veranstaltungen, wo eben Leute hingehen, die irgendein Leiden haben, eine Krankheit haben und dort wird für einen gebetet, um Heilig gebetet. So.
Genau, wo dann teils auch je nachdem jemand kommt, der halt viele Heilige erlebt hat, der für viele betet hat und Heilig hat stattgefunden. Und dann geht man natürlich mit dort an und hofft, hey, ich gehe vielleicht auch geheilt aus dem raus.
Und das ist nicht passiert.
Das ist nicht passiert, mhm. Genau. Ich weiß nicht, wieso. Eben, Gott ist und bleibt einfach für uns unergreiflich.
Mhm.
Und das ist okay. Von daher, ich weiß es nicht, wieso er mich da nicht geheilt hat. Ich kann einfach heute sagen, es ist okay.
Also sprich, der Frieden, den du schon seit ganzem Anfang gespürt hast, der ist geblieben über all die 4 Jahre, über all die Rückschläge auch, wieder Operation, wieder Metastase.
Der ist absolut geblieben. Es heisst nicht, dass ich dadurch eben kein Problem hatte, dass ich das einfach so nehmen konnte. Aber es ist ein Friede da gewesen, der mich einfach getragen hat und der mir geholfen hat, auch immer wieder zu akzeptieren. Ja. Genau.
Und wie gesagt, Depressionen, die sind weg.
Die sind weg, ja.
Wahnsinn.
Da habe ich keine mehr.
Mhm.
Ja, das ist eben, ich sage, in allem Schlechten steckt etwas Gutes. Oder auch wenn man die Bibelstelle nimmt, dass alles, die Gott lieben, dient alles zu ihrem Besten. Das heisst nicht, wie gesagt, dass alles, was schlecht ist, gut ist, gerade so. Aber es steckt in allem auch etwas drin.
Mhm.
Ich durfte wirklich lernen, ich bin zu dem Punkt gekommen, wo ich meine Vergangenheit mit all den negativen Sachen, die ich hatte, kann akzeptieren, weil sie mich zu dem machen, wer ich heute bin. Ich habe viel Schlechtes erlebt und musste sagen, wenn das nicht gewesen wäre, wäre ich jetzt nicht da, wo ich jetzt bin. Ich hätte einen ganz anderen Weg genommen. Ich hätte meine Frau nicht kennengelernt. Ich hätte nicht meine 4 Kinder. Und von daher ist es okay, dass ich das Schlechte haben müsse durchleben, weil es einfach mich zu dem macht, wer ich bin.
Und du sagst heute, du bist heute ein, ich sage es jetzt ein bisschen provokativ, ein besserer Mensch als noch vor der Krebsdiagnose.
Ein besserer Mensch weiss ich nicht, aber ich bin ein fröhlicherer Mensch. Meine Frau hat gesagt, es ist schwieriger gewesen, mit mir zu leben, während ich depressiv gewesen bin, als jetzt mit dem krebskranken Mann müssen zu leben, auch wenn jetzt viel unklarer ist, wie die Zukunft aussieht.
Mhm.
Aber nichtsdestotrotz ist es für sie auch einfacher und auch für mich.
Hm. Mega krasse Aussage, oder?
Das ist so.
Weißt du, wie fest, also in meinem Podcast im Endlich Leben geht es ganz fest um die Auseinandersetzung mit Leben, mit Tod, mit unserer Endlichkeit. Jetzt kommt die Diagnose in eure Familie, in euer Leben inne. Wie fest denkst du, denkt ihr als Familie über das Sterben, über dein Sterben nach, über den Tod nach?
Relativ viel natürlich. Meine Kinder machen es relativ gut mit. Und gleich, ich habe sie jetzt informiert, dass die nächste Operation ansteht, weil diese Metastasia langsam aber wachset und mittlerweile so gross wurde ist, dass man etwas müsste machen. Und dann werden sie mir 3 von denen mal rausschneiden aus der Lunge. Und dann können sie die auch mal anschauen und vielleicht sogar noch etwas Neues finden, was dort könnte helfen. Und dann habe ich das den Kindern erzählt. Vielleicht auch eher nebenbei als an einem guten Zeitpunkt. Und es ist wieder nicht so wirklich etwas zurückgekommen, aber 2 Nächte später oder so ist dann meine Kleinste gekommen und hat einfach gesagt, Papi, ich will nicht, dass du stirbst. Also es nimmt sie schon mit. Mhm. Die einen zeigen jetzt mehr, die anderen weniger.
Ja, Kinder aber können das natürlich gar nicht gleich einschätzen, oder? Was heisst denn das jetzt? Und gleich hört sie wahrscheinlich Krebs auf. Da hat man schon schlimme Geschichten vielleicht gehört, was ja, Krebs kann machen kann.
Beide meine Schwiegereltern haben auch Krebs. Also wir haben das
aktuell
sehr stark vor Augen, ja, und dort sieht es nicht ganz so gut aus. Und von daher wissen meine Kinder sehr gut, dass jeder Moment ein geliebter Mensch kann weg sein.
Und wie redest du da mit deinen Kindern oder wie redet ihr über das?
Ich versuche einfach offen zu sein und ich versuche natürlich in dem Moment zu sagen, hey, schau, ich sterbe jetzt gerade nicht. Ich hoffe, dass ich es kurz vorher noch werde merken und nicht hoppla hopp weg bin. Und von daher mir noch ein bisschen Zeit haben und ich meinen Kindern darf sagen, hey, ich sterbe jetzt gerade nicht. Aber ich sage ihnen auch, schau, es wird irgendwann auch so sein, aber wir haben noch Zeit und ich versuche ihnen jetzt irgendwie klarzumachen, dass das Leben zwar etwas Gutes ist, aber nicht alles ist.
Wie meinst du das?
Wie gesagt, ich glaube an Gott und wenn man der Bibel glaubt, dann gibt es ein Leben nach dem Leben da. Dann ist es da nicht vorbei. Dann werdet mir bei Jesus sein. Und dort gibt es kein Leid mehr, denn dort gibt es all das, was mir da für schlecht haltet, nicht mehr. Gut, einige heben da auch etwas für schlecht, was es dort wird geben, aber sie werden dann realisieren, dass es gut ist. Aber wir werden bei ihm sein und es wird wunderbar sein und wir werden uns wieder sehen. Auch jemand, der vor uns gestorben ist. Und von daher, wir werden uns als Familie dort wieder sehen.
Also das ist eine Hoffnung, die du in dir trägst. Genau. Das Leben nach dem Tod, dass
genau.
Das weitergeht.
Und ich sage immer, wenn man so das Leben nimmt als einen Strang und jetzt hat man da ein ewig langes Seil und das geht millionenfach um die Welt herum und ich mache vorne so ein rotes Pünktli dran, dann ist das mein Leben da. Und ob das Leben jetzt ein paar Jahre oder Jahrzehnte länger oder kürzer ist, sehe ich an dem Punkt nicht. Weil die Ewigkeit, die wir werden mit Gott sein, so viel mehr ist. Und deswegen ist das Leben da gar nicht so wichtig.
Und gleich leben wir ja da, oder?
Richtig.
Also ich merke
genau.
So, es löst etwas aus, wenn du das sagst. Ich denke, hey, und gleich ist ja das Leben so kostbar. Und
ja.
Wir leben, oder ich kann nur von mir reden, ich lebe ja gern. Ich
ja.
Habe meine Familie ja gern um mich herum. Ich will ja leben und du ja wahrscheinlich auch, oder?
Ja, und also das Leben kann wunderbar sein und wir sollen das Leben auch leben. Und wir sollen das mit Gott leben. Ich sage jetzt nicht, ich werde sofort sterben, weil ich werde bei Gott sein. Auch wenn es wunderbar wird sein. Hm. Es ist eine Gratwanderung. Und es ist natürlich alles, was man sagt, das ist gut, hat immer irgendwo auch etwas, wo man sagt, ja, aber. Das soll das nicht ausgrenzen.
Mhm. Mega spannend, Mirko. Ich möchte den Satz jetzt nochmal picken, den ich ganz am Anfang vorgelesen habe. Du hast eben geschrieben, durch deine Krebskrankheit lebst seit vier Jahren endlich und endlich lebst. Wenn ich das so lese, ich deute den Satz so, dass du eigentlich erst durch deine Krebsdiagnose so richtig lebst, also aufblühst, das Leben auskostest. Oder ja, beschreibst du?
Ja. Genau, das ist ja genau das, was ich sage. Ich will, das Leben ist kostbar.
Mhm.
Und es geht nicht nur ums Leben danach, sondern es geht um beides. Und ich habe vorher das Leben nicht geliebt. Es hat mir Probleme gemacht. Ich wollte es beenden. Und jetzt mit dem ist es wirklich so, dass eine Lebensfreude reingekommen ist. Dass ich auch jeden Tag schätze, den ich lebe. Weil ich weiss, es ist eben, mein Leben ist endlicher als das Leben von anderen Leuten. Und deswegen kann ich endlich richtig leben. Weil ich einfach den Blick dafür neu habe. Auch mit dem Frieden, den er mir gegeben hat, das ist so wohltuend und hilft mir.
Mhm.
Und ich meine, wie gesagt, ich bin jetzt mit IV unterwegs. Danke auch an die Schweiz, die ein gutes Sozialsystem haben, für das wir dürfen dankbar sein. Übrigens, Dankbarkeit ist ein Schlüssel, den ich aus dem Ganzen rausgezogen habe, zu dem ich gern gleich auch nochmal näher eingehe. Aber ich darf oder kann jetzt nur noch so 30% arbeiten.
Mhm.
Und durch das habe ich jetzt wiederum die Möglichkeit, den Job zu machen, den ich jetzt mache. Ich schaffe für Compassion und dort als Aussendienstler sozusagen, wenn man das so will, sagen, dass ich zu Kirchen gehe und dort Predigten mache und dann eben die Arbeit von Compassion vorstelle also mit Pater, Kind und so.
Das ist eine christliche Organisation, genau, die sich weltweit einsetzt für benachteiligte Kinder.
Genau, für die ärmsten Kinder der Welt eigentlich, genau.
Und das ist ein Herzensprojekt.
Absolut.
Dir.
Ja. Wir haben schon seit 5 Jahren vorher haben wir Patenkind dort jedes von meinen Kind hat ein Patenkind, damit sie auch lernen, man kann abgeben von dem, was man hat. Und eben, dass es Länder gibt, wo es nicht so easy haben wie hier. Und das ist sehr wertvoll für mich. Und dann habe ich jetzt den Job dürfen machen. Ich habe schon vor 5 Jahren mich beworben. Es hat nicht geklappt. Und jetzt, da ich nur 30% kann und sie aber auch nur 30% könnt mich anstellen, passt das einfach jetzt. Mhm. Und das ist so ein Geschenk. Vorher habe ich geschafft, den muss ich Dienst verkaufen. Klar, ich bin ein Verkäufer, das hat mir gelegen. Aber ich habe immer, mir hat immer so gefehlt, auch der ganze Sinn hinterm Ganzen. Ich für mich habe den gebraucht und der Sinn. Ich bin kein Arbeitsmensch, der seinen Sinn im Schaffen hat. Gibt solche Leute und das ist gut so. Aber ich habe irgendwo etwas anderes gebraucht.
Also etwas sinnstiftend. So.
Genau. Ja. Und jetzt habe ich etwas, wo ich die Welt verbessern kann. Mit dem Wenigen, was ich jetzt noch geben kann, doch einen Unterschied machen kann. Und von daher, jetzt, also wirklich vom Job her und von allem eigentlich, lebe ich jetzt wirklich ein Leben, wo mir zusagt, wo mir gefällt.
Mhm.
Ich kann auch Menschen unterstützen mit dem, was ich erlebt habe. Auch jetzt, dass ich das Interview darf geben, das soll Menschen ermutigen, die es nicht so gut haben.
Vielleicht können wir da noch drauf eingehen. Weißt, wenn uns jetzt Leute zuhören, die auch gerade eine schwierige Diagnose bekommen haben und wissen, wow, vielleicht ja, habe ich nicht mehr lange. Ich weiss, es ist immer schwierig, zum Tipps zu geben, weil es ist ja sehr individuell. Aber gibt es gleich etwas, wo du sagst, ja, möchtest du den Leuten mitgeben?
Ein Arbeitskollege von mir, der hat jetzt gerade seine Frau, hat gerade lange Zeit schon mit Krebs gekämpft und jetzt haben sie festgestellt, auch Metastase und dort ist es eben nicht so wie bei mir. Sie sagen, es gibt keine Möglichkeit zum Helfen. Das ist sozusagen fertig. Das Einzige ist jetzt eben Chemo, um es dort zu heben, möglichst lang, wie es ist, aber keine Chance. Und das ist natürlich super schwierig denn für jemanden wie mich, der jetzt 4 Jahre lang lebt mit dem. Mein Chef, mein ehemaliger Chef, da wo ich dann geschafft habe noch, wo ich die Krebskrankheit bekommen habe, wo ich auch mega dankbar bin, dass er mich so lange noch durchgetragen hat, bis es dann wirklich nicht mehr gegangen ist. Wie gesagt, mit 30% im Aussendienst geht nicht mehr. Der hat einen Bruder, der gleich mit mir Krebs bekommen und hat ein paar Monate gehabt. Und das ist auch Fakt. Und es ist super schwierig. Es gibt keine klare Sache, die ich sagen kann, hey, das ist es. Ich habe ja auch gesagt, in der Depression, ich habe es nicht, leider nicht gefunden. Es gibt nur so Kleinigkeiten, die mir geholfen haben. Aber was ich gelernt habe, was ein Schlüssel ist eben Dankbarkeit. Weil das einen einfach aufbaut. Es gibt immer jemanden, der es schlechter hat als ich. Grundsätzlich. Und dann kann ich grundsätzlich schauen und sagen, hey, ich bin dankbar, dass ich das nicht auch noch muss erleben. Als Beispiel, Freunde von uns haben einen Sohn gehabt, der hat plötzlich angefangen zu zittern und ist dann ins Koma und sie haben nicht gewusst, wird er uns wieder erkennen, wenn er aufwacht. Er hat dann einseitig gelähmt gehabt, hat sich alles wieder zum Guten, Gott sei Dank, und es geht ihm heute gut. Aber ich habe in dem Moment, ich habe so mit ihnen bettet und gefiebert und gleichzeitig Gott gesagt, hey Gott, ich bin so dankbar, habe ich nur Krebs und nicht auch noch etwas mit meinem Kind in der Form, dass ich das nicht auch muss tragen. Und das hat dann mein Krebs leichter gemacht.
Also das Gefühl Dankbarkeit, also für das kann man sich entscheiden, zum dankbar sein.
Das ist absolut eine Entscheidung, aber es ist auch wie ein Muskel. Man muss üben, man muss es machen, man muss es trainieren und dann wird der Muskel stärker und stärker und man wird viel schneller dankbar.
Mhm.
Heute Morgen ist mir schlecht gewesen, weil ich nehme jeden Morgen Medikamente und durfte eine halbe Stunde nicht essen. Und normalerweise wird mir nicht schlecht. Und heute ist mir schlecht geworden. Und ich habe gedacht, oh, ich habe ein Interview. Und so habe ich gesagt, nein, das wird schon wieder gut kommen. Und habe dann gesagt, Gott, ich bin so dankbar, dass mir nicht die ganze Zeit schlecht ist, weil es gibt Menschen, denen ist in der Krankheit, die sie müssen erleiden, der ganze Tag schlecht. Und das wäre für mich wirklich ein Problem. Ich esse gern, wenn ich mich jetzt einschränken müsste, dann wäre das für mich ein viel größeres Problem.
Mhm.
Habe ich auch gehabt, bei der Bestrahlung. Ich kann nichts mehr essen, nur noch so komische Drinks. Das ist für mich schon, ich habe Angst gehabt, dass das bleibt. Und
ja,
ich bin Gott dankbar, dass mein Geschmacksnerven wieder normal geworden sind und ich jetzt wieder normal darf essen. Ich werde nicht auf andere schauen und sagen, ha, dem geht's schlecht und mir geht's gut. Das ist es nicht. Das ist ganz gefährlich,
ja, genau,
der Grad. Sondern zu sagen, Herr, ich bin dir dankbar, dass ich das nicht muss erleben. Gleichzeitig vielleicht auch gerade das Gebet für den anderen sprechen und sich mit dem identifizieren.
Mhm.
Aber wenn ich eben viele Sachen sehe, die ich nicht muss erdulden, gibt so viele Sachen, wo wir können dankbar sein, was wir nicht müssen erleiden, oder auch für das, was wir haben. Wenn ich irgendwo ein warmes Haus habe, ein Dach über dem Kopf, meine Kinder beten ständig, danke, haben wir ein Dach über dem Kopf, und wenn es heute so schön regnet, haben wir es trocken und warm da drin. Da kann man dankbar für sein, und das muss man aussprechen, und wenn man das lebt, diese Dankbarkeit, dann baut einen das auf und macht einen stärker für das, was denn nicht ganz so gut ist, und man kann das denn besser nehmen und sagen, okay, ich kann das jetzt, aber hey, ich kann doch auch so viel Gutes.
Hm. Mega schön. Mirko, ich stelle die Frage meinen Gästen immer, und du hast sie ja sicher zum Teil schon beantwortet, aber ich möchte es gerne vielleicht noch so in einem Satz haben. Was heisst für dich endlich leben?
Ja, wie ich ja schon gesagt habe, bedeutet es für mich beides. Zum einen wirklich zu wissen, es könnte jederzeit vorbei sein. Ich muss bestimmte Entscheidungen treffen. Ich habe mich für Jesus entschieden, weil ich weiß, es geht danach weiter. Und er ist einfach derjenige, wenn irgendetwas hält in dieser ganzen Welt, wo alles zerbricht, dann ist es nur er. Und für mich ist endlich Leben einfach sich realisieren, es wird ein End haben. Und das End ist okay, weil es auch ein Anfang ist. Zum anderen ist endlich Leben für mich eben, hey, das Leben geniessen. Das Beste aus dem Leben machen. Und ja, einfach das Positive sehen und Dankbarkeit leben.
Danke vielmals, Mirko, dass du uns mitgenommen hast in deine Geschichte, das, was du in den letzten 4 Jahren erlebt hast. Und ich wünsche dir wirklich von Herzen alles Gute.
Merci.
Wow, was für eine hoffnungsvolle Geschichte von Mirko Thiel. Mehr Geschichten, die Hoffnung machen, findest du übrigens auch auf der Webseite von unserem Medienhaus ERF Medien. Wenn du diese Folge für dich oder für jemanden in deinem Umfeld hilfreich findest, dann darfst du sie im Fall sehr gerne weiterempfehlen. Ich freue mich auch über das Feedback. Den Link zum Kontaktformular findest du in den Shownotes. Und hast du gewusst, dass dieser Podcast von Spenden finanziert wird? ERF Medien, der diesen und ganz viele andere Podcasts produziert, ist ein spendenfinanziertes Medienhaus. Damit wir weiterhin so Geschichten erzählen können, brauchen wir Unterstützung. Danke vielmals, wenn auch du ein Batzen bist. Das geht am einfachsten über den Link, den ich in die Shownotes reingetan habe. Ich bin Evelyn Gutknecht und ich freue mich fest, wenn du auch nächstes Mal wieder dabei bist.
Endlich Leben, ein Podcast von ERF Medien Schweiz. Mehr auf erfmedien.ch/podcast.